Herzlich willkommen zu Ihrem Marketing-Club Rhein-Neckar-Podcast. Kompetente Marketing-Inputs aus der Region für Inspiration.
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast des Marketing-Clubs Rhein-Neckar. In unserem Podcast diskutieren wir in regelmäßigen Abständen mit Marketingköpfen aus unserer Region aktuelle Themen rund um Marketing. Mein Name ist Frank Schabel, ich bin Kurator des Marketingclubs Rhein-Neckar, jahrelang in leitender Marketingfunktion aktiv gewesen und seit kurzem Freiberufler im Kontext von Marketingthemen. Starten möchte ich die erste Folge unseres Podcasts mit Kai-Uwe Weidlich zu der Frage, wie Corona das Verhältnis zwischen analoger und digitaler Kommunikation verschoben hat. Bevor wir starten, Kai, kannst du noch kurz etwas zu dir selbst sagen?
Vielen Dank, Frank, dass du bei dem Thema auf mich zurückgekommen bist. Ich betrachte das als schon eine Art kleiner Ritterschlag. Werde dir auch sehr, sehr gerne da als halbwegs kompetenter Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber zu meiner Person könnte man, da ich ein gewisses Lebensalter auch erreicht habe, sehr, sehr viel sagen. Ich versuche mal das zu meiner Person zu sagen, was dem Kontext, dem Zwecke in diesem Zusammenhang dienlich ist. Ich habe eine Ausbildung irgendwann mal im Bereich Psychologie, Kommunikationspsychologie gemacht, habe sehr viel und sehr lange in der Kommunikationsforschung gearbeitet, aber auch ab einem gewissen Zeitpunkt, weil mir die reine forscherische Perspektive irgendwann nicht mehr genügend gebracht hat, in den gestaltenden Bereich mich vorgewagt, Kommunikationskonzepte entwickelt, in kollaborativen Verfahren, sehr viel mit Workshops gemacht mit Menschen. Daneben auch Dinge getan, die ich als reine Showmoderation bezeichnen würde, Veranstaltungen moderiert, die mir immer sehr viel Freude gemacht haben. Habe für unterschiedlichste Institute, Unternehmen und Agenturen gearbeitet, war lange Zeit auch selbstständig. Also dieser Bereich, ich würde mal sagen, insgesamt der Kommunikation, die einem bestimmten Zwecke dient, ja, nämlich natürlich irgendwo einen Einfluss auszuüben, sei es eine Agentur auf einer Agenturseite, sei es auf einer Unternehmensseite, sei es im tatsächlich in der klassischen Werbung oder in dem Überbegriff Marketing allgemein, ist mir sehr nahe und macht mir auch nach wie vor sehr, sehr große Freude. Also ich würde also die Kommunikation, die Ziele erreicht, als mein Faible bezeichnen. Das macht mir sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld sehr, sehr große Freude.
Da würde ich den Ball gleich aufgreifen. Kommunikation hast du gesagt und die ist ja in aller Regel auch face-to-face. Was hat sich für dich in den letzten 3 Monaten verändert? Ich meine, du hast da viele Workshops moderiert, du hast auch moderiert vor größerem Publikum und jetzt ist ja alles weggebrochen. Wie war das für dich? Was hat sich für dich jetzt komplett verändert?
Ich würde gerne an der Stelle mit der persönlichen Komponente beginnen. Ich muss sagen, es fehlt mir regelrecht, mit Menschen physisch zu interagieren, in Räumen, in Veranstaltungen. Also ich spüre ein großes Defizit. Ja. Ich habe aber natürlich auch relativ schnell, oder wir hier in der Agentur haben relativ schnell umgestellt in dicken Anführungszeichen auch auf digitale Kommunikation. Wir haben zum einen natürlich die gesamten Teambesprechungen und so weiter ins Digitale transferiert und haben relativ schnell begonnen, natürlich auch Workshops mit Kunden im digitalen Bereich stattfinden zu lassen. Und das ist schon ein gravierender Unterschied zu den physischen Komponenten, die in Workshops normalerweise stattfinden.
Du hast es ja gerade schon aufgegriffen. Viele Workshops, die vor Ort stattgefunden haben mit Menschen in einem Raum, habt ihr jetzt wahrscheinlich digitalisiert. Mhm. Und was daran läuft gut? Mhm. Und wo sagst du, da gibt es wirklich Grenzen in Sachen digitale Workshops vorzubereiten? Also wo ist da deine Erfahrung bisher in dieser Corona-Zeit?
Okay, ich denke, dann ist es sehr sinnvoll, in Bezug auf die Zielsetzung der Workshops zu unterscheiden, wenn das tatsächlich Workshops sind, in denen viel abgestimmt wird, in denen sehr konkrete Fragen besprochen werden, funktioniert das ausgezeichnet aus meiner Sicht. Wenn es Workshops sind, die einen schöpferischen Hintergrund haben, wo kreativ gearbeitet werden soll, sind wir ganz klar an die Grenzen gekommen in dem Zusammenhang. Und zwar dort, wo das Workshop-Ergebnis, das Schöpferische, das Kreative, profitiert zum Beispiel von der physischen Interaktion zwischen Menschen und dann natürlich auch der nonverbalen Kommunikationskomponente. Also du hast im Endeffekt ganz häufig die Situation, dass dich 20 Menschlein auf dem Bildschirm anblicken. Du siehst zwar die Gesichter, aber das ist im Prinzip, die Inhalte sind die einzige Kommunikationsfacette, die dir übrig bleiben. Und das, was du in einer physischen Workshop-Situation hast, wenn die Leute im Raum sind, wenn die mit Karten arbeiten, mit Stiften und dann natürlich auch miteinander kommunizieren, über die Körpersprache. Ja, und oft steckt in der Körpersprache ganz viel Botschaft drin, die eben über das digitale Medium vollständig abgeschnitten ist. Ja, und da sehe ich große Schwächen. Die Methode hat auch im schöpferischen Bereich Vorteile, wenn wir an die rein digitale Methode arbeiten, wenn du mit so einem Whiteboard-Tool arbeitest. Hast du die Möglichkeit, zum Beispiel permanent auf diese Tools zuzugreifen, auch zwischen den Sessions. Das heißt, du kannst dir immer wieder auch Ergebnisse anschauen, kannst, wenn du Lust hast, morgens vorm Frühstück, weil du eine grandiose Idee hast, direkt dieses Tool aufrufen und vielleicht noch 2, 3 Karten dazu pinnen oder noch ein Rearrangement vornehmen. Also da sehe ich auch Stärken in der digitalen Methode insgesamt, aber glaube ich, dass mindestens ein Hybrid zwischen beiden Methoden eigentlich die Wahl wäre, die ich auswählen würde.
Ja. Ich komme auch aus der alten Welt, da gab es noch Pinnwände und Metaplan als die großen Methoden, da gab es Karten. Ich finde einige Werkzeuge, die jetzt entstanden sind digital, durchaus interessant, aber ich würde deine Meinung auch teilen, dass die Kommunikation sehr eingeschränkt ist und die große Dimension fehlt. Aber ich würde den Ball aufgreifen, den du mir gerade zugespielt hast. Wie könnt ihr jetzt mal an deine lange Berufserfahrung denkst, so ein Hybrid aussehen, Workshops in Richtung Kreativität, wo ich analoge und digitale Elemente verknüpfe. Was siehst du da für Möglichkeiten? Wie könnte sowas real aussehen?
Also wenn wir mal in dem ganzen Marketing-Kontext bleiben, da beziehe ich mich jetzt einfach mal drauf, weil das natürlich auch für unsere Zuhörer mit Sicherheit das Interessante ist, dann haben wir ja oft die Situation, wie ich sie vorhin geschildert habe, eher diesen zweiten Fall, dass wir eher schöpferisch tätig sind. Ja? Also ich glaube, dass Ingenieure, die sich über den Bau eines Kraftwerks unterhalten, andere digitale Workshops abhalten als wir. Aber im Marketingbereich ist es ja tatsächlich häufig der schöpferische Hintergrund, also das Entstehen lassen von Kampagnen, von Motiven, von Aussagen. Das kann ja auf ganz unterschiedlichen strukturellen Ebenen stattfinden. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir tatsächlich hybrid im Sinne von wechselnden Settings haben, dass man sich physisch trifft für ganz bestimmte Vorhaben und dass man andere Workshops-Teile dann wiederum im Digitalen rein abhält. Also wenn wir mal ganz konkret an Anforderungen im Marketing, wenn es darum geht, Grundideen zu entwickeln, wo wir tatsächlich extrem lateral denken müssen. Wir haben einen Kunden, der möchte einen völlig neuen Ansatz, der möchte weg von dem, was bisher gelaufen ist. Mhm. Und da diese Anforderung an dieses, dicke Anführungszeichen, nochmal das Querdenken, was ja ein umgangssprachlicher Begriff für das laterale Denken ist, also auf völlig neue Ideen zu kommen, mal einen Spieß umzudrehen oder Leute auch vielleicht tendenziell leicht zu provozieren. Ich glaube, dass echtes laterales Denken derzeit mit unseren und auch den direkt nachfolgenden Generationen tatsächlich nur im physischen Bereich möglich ist, weil du musst die Leute rebooten. Ja? Du musst die ja tatsächlich auch mit physischen Methoden, mit Übungen, die Hirnhemisphären auch beide ansprechen und zum Teil auch umdrehen, überhaupt in diesen Mut erstmal reinbringen, dass die fähig sind, tatsächlich auch Grenzen gedanklich zu überwinden. Und das sehe ich klar in dem physischen Workshop-Bereich vor Ort Präsenz. Da muss man sich treffen dazu, glaube ich. Also, oder es wird sehr stark davon profitieren, dass man sich trifft. Wenn es darum geht, solche Ideen dann zu konkretisieren und weiter ausarbeiten, also zum Beispiel eine Kampagne aus einer Basisidee zu machen, dann glaube ich, kann man teilweise auch auf digitale, virtuelle Workshops zurückgreifen. Und ich würde das Ganze parallel begleiten lassen, zum Beispiel durch, dass man permanent in einem Whiteboard-Tool mitarbeitet. Selbst wenn man physisch Präsenz auch wieder mit Metaplan-Karten arbeitet, aber die Möglichkeiten mit Whiteboards, die das direkt digitalisieren, sind ja großartig. Jetzt gibt es ein tolles Zeug, was man machen kann. Ja. Also, dass man sowohl, ich würde sagen, die Kommunikationssituation hybrid gestaltet, sich trifft und dann wieder ins Digitale geht und sich dann wieder trifft, als auch die Dokumentationssituation, auch die würde ich hybrid gestalten. Das heißt also erstmal, dass man digitale Informationen jeweils ablegt, aber in Phasen zwischendurch, wo man sich physisch trifft, auch wieder mit Karten, mit Papier, mit Stiften arbeitet. Denn dieses haptische, physische Arbeiten mit den Händen lässt sich ja auch sehr gut zeigen, dass gerade das, dieses manuelle Arbeiten, die Kreativität sehr stark stimuliert.
Ja, also mir geht es so, die Visualisierung hatte ich auch für enorm wichtig. Die Haptik, wie du gerade erwähnt hast, und dann aber auch wirklich das, was entstanden ist, wirklich als Bild zu sehen, ja, oder als Grafik zu sehen, wo ich dann auch mit Pfeilen die Verbindungen darstellen kann. Ja. Und da ist auch mein Eindruck, dass mittlerweile die Tools, die wir haben, die digitalen Tools, immer besser werden. Ob es aber dieses große haptische Bild ersetzt, da hätte ich auch mal ein Fragezeichen. In Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Kai, ich würde, das kennen wir ja alle, die Kaffee-Ecken in Büros, in denen wir uns dann austauschen und auf komplett neue Ideen kommen. Für mich war immer auch in diesen Workshops, die ich besucht habe bisher, enorm wichtig die Kaffeepause oder die Mittagspause, wo du dann wirklich die Dinge nochmal gemeinsam reflektierst, eher in einer lockeren Atmosphäre und dann auf einmal auf Ideen kommst, die in dem normalen Setting, in dem Agenda-Ablauf gar nicht drin waren. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dieses eben Nicht-Formale, dieses, wo es dann spontan entsteht in einem Austausch mit Leuten. Ja. Das ist natürlich etwas, was im digitalen Bereich, glaube ich, erstmal so schwer abbildbar ist. Ist mein Eindruck. Ja.
Da bin ich 100% deiner Meinung, Frank. Du hast, ja, sagen wir mal, in diesem digitalen Workshop ich die Erfahrung gemacht, nach meistens spätestens 90 Minuten sind die Leute auch von dem Medium sehr stark erschöpft, ja, von dem Geflimmerer. Und ich habe neulich eine Studie gelesen, wie schnell Zoom-Meetings eigentlich zu einer kognitiven Erschöpfung auch führen. Ja. Du hast eben diese Entspannungsphasen nicht, die zwischen den Working Sessions in physischen Workshops stattfinden, wie du sagst, wo man sich eigentlich in der entspannten Phase beim Kaffeeautomaten tatsächlich dann auch über die Themen, aber auch über andere Dinge austauscht. Und häufig kommen exakt in diesen Momenten, das kennen wir ja alle auch im privaten Bereich, die guten Ideen. Ja. Im privaten Bereich haben wir sie beim Duschen, beim Joggen, wenn wir entspannt durch den Wald gehen. Ja. Ja. Ich kann in dem Zusammenhang tatsächlich auch eine Rede von John Cleese, dem Gründer von Monty Python, vor Managern in den 90er Jahren empfehlen, wo es um Creativity in Management ging. Und John Cleese spricht in diesem Zusammenhang, und das finde ich einen sehr schönen Begriff dafür, vom sogenannten Unconsciousness Reward, also praktisch, dass dich dein Unbewusstsein ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Ideen belohnt, ja, wenn du das Thema, mit dem du dich beschäftigst, da mal abgelegt hast. Und dafür ist eine gewisse Entspannung, wie beispielsweise beim Waldspazieren oder Duschen, hervorragend geeignet, weil dann praktisch das Unbewusstsein diese Schranke zwischen sich und dem Bewussten öffnen kann und dann die guten Ideen einfließen. Ich finde das Bild sehr schön. Diese Ansprache kann ich im Übrigen auch nur äußerst empfehlen, findet man bei Google ganz leicht. Die gibt einem sehr, sehr viele schöne Ideen für kreatives Arbeiten.
Also da ich, weil du das gerade gesagt hast, da ich mich ja auch wirklich sehr stark für Hirnforschung interessiere, wäre das in der Tat die Frage, ob wir in diesen digitalen Formaten, wenn wir alle in unserem Homeoffice vor einem Bildschirm sitzen und dann unsere Teammitglieder sehen oder in dem Workshop digital arbeiten, ob es dann wirklich auch eher unsere unbewussten Fähigkeiten blockiert, wie du gerade gesagt hast, während wir dann in anderen Settings, wo wir wirklich uns persönlich begegnen, dann in der Tat auch das Unterbewusstsein öffnen und es uns dann auch hilft, im Bewusstsein dann vielleicht kreativer zu werden. Das wäre eine interessante Frage, die müsste man mal untersuchen. Aber ich wollte mal nochmal ein Stück weit weitergehen. Karl, du bist ja auch jemand, der viel moderiert und das auch mit großem Herzblut macht und mit großem Engagement. Wie siehst du das gerade? Ich meine, die Buchmesse in Frankfurt findet statt. Es gibt aber ansonsten fast alle Tagungen, die ich kenne. Republika wollte ich hingehen, ist abgesagt. Deutscher Marketingtag ist erstmal für dieses Jahr abgesagt. Wird es die Zukunft sein, dass wir uns nicht mehr auf Messen, auf größeren Kongressen treffen? Oder wird, wenn Corona hoffentlich irgendwann mal besiegt ist, wiederum mit großer Begeisterung, wie du es gerade gesagt hast, auch wiederum diese Begegnungen erst recht gesucht werden, die menschliche Begegnungen, weil uns so viel gefehlt hat? Wie siehst du das?
Also da kann ich natürlich auch nur spekulieren. Aber ich glaube, das, was ich vorhin über mich selbst gesagt habe, dass mir tatsächlich das physische Treffen von Menschen regelrecht fehlt, ja, dass ich da nicht alleine bin. Ja. Und ich bin überzeugt, dass selbst wenn diese Seuche nicht schlussendlich besiegt wird, ja, dass es trotzdem wieder zu physischen Zusammentreffen kommen wird, weil zumindest auch bei den Generationen, die derzeit noch geboren werden, das schlichtweg ein so elementares menschliches Bedürfnis ist. Schau dir die Maslow'sche Bedürfnispyramide an, eine der allereinfachsten Konzeptionen diesbezüglich, ja, nach Sozialkontakten und eben nach physischen Sozialkontakten da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in den zukünftig geborenen Generationen tendenziell der Wunsch nach physischen Sozialkontakten ein wenig abnimmt, weil eben die Sozialisation ja auch so läuft. Ja. Inwieweit sowas ganz verschwinden wird, kann ich nicht sagen, aber die bis dato geborenen Generationen, würde ich mal sagen, tragen dieses Gefühl stark in sich, zumindest die derzeit im Berufsleben auch stehen, tragen dieses Gefühl, dieses Bedürfnis stark in sich. Und unter anderem auch wegen der vorher schon angeführten Gründe, weil eben das persönliche Gespräch immer noch mal einfach eine, wenn man es in den modernen Termini formulieren würde, eine größere Bandbreite von Informationsvermittlungen durch die nonverbale Kommunikation zum Beispiel bereithält. Ja? Das heißt, ich habe einfach im persönlichen Austausch mehr Möglichkeit, Informationen zu transportieren und vor allem auch Informationen, die nicht unbedingt die rein kognitive Ebene betrifft, sondern auch tatsächlich die emotionale Ebene über die Körpersprache, die eben in dem digitalen Bereich nur zu einem gewissen Prozentsatz rüberkommt. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch in dem Messebereich wie im gesamten Marketingbereich stärker sowohl auf der exekutiven ausführenden Seite, aber auch auf der entstehenden Seite Hybride sehen werden. Also ich glaube, wir haben sowohl in der Produktion von Marketing hybride Verfahren und zukünftig wahrscheinlich auch noch stärker das, was sich jetzt schon abzeichnet, dass wir hybride Kampagnen haben werden. Ich habe neulich beim Joggen eine ganz, ganz charmante Form eines hybriden Marketing kennengelernt. Und zwar habe ich innerhalb von einer Woche zweimal sogenannte Rheinsteine gefunden. Das waren kleine bemalte Kieselsteine, wo dann Facebook oder Twitter Hinweise drauf waren, und dann konntest du praktisch über diesen Stein, den offensichtlich jemand von Hand bemalt hatte und deine Facebook-Adresse draufgeschrieben hat und ihn dann irgendwo in der Nähe des Rheines abgelegt hat, ja, konntest du den Medienbruch machen und praktisch den Stein, den du physisch gefunden hast, in der Hand halten, dann das soziale Netzwerk aufsuchen und dich über diese Rheinstein-Seite informieren, was da hinten dran steckte. Und das ist natürlich eine brachial analoge Methode, ja, also es geht ja kaum analoger, manueller, einen Stein von Hand zu bemalen und die Leute darüber ins Netz zu bringen. Ja. Und das finde ich eine extreme, aber sehr charmante Ausprägungsform von hybriden Marketing. Ja. Ist aber natürlich auf der anderen Seite auch nichts weiter als eine Art von crossmedialem Einsatz, wie es sie auch vor digitalen Marketingzeiten schon gab. Ja. Ich glaube ohnehin, dass das digitale Marketing eben eine Erweiterung der Möglichkeiten diesbezüglich zur Verfügung stellt.
Würde ich mitgehen, wobei ich noch, als ich in Marketingfunktion war, leitend, habe ich schon die ganzen letzten Jahre immer gedacht, Mensch, wenn es um Kunden geht, dann ist die persönliche Begegnung viel wichtiger. Und meine Hoffnung war eigentlich immer, dass wir digitale Technologie nutzen, um hintendran die Abläufe im Bereich Zahlung, im Bereich generell Verwaltung digital über Workflows abdecken und dann aber vorne, wenn du es mal so willst, am Frontend mehr Zeit haben für Menschen. Von daher finde ich dein Beispiel gut. Wahrscheinlich werden wir irgendwann mal genau diese beiden Formen haben, dieses wirklich exklusive Die wichtigen Kunden treffe ich ganz bewusst persönlich. Und ansonsten finde ich dann wirklich digitale Wege, wobei ich dann auch kritisch sagen möchte, das, was wir aktuell in Social Media erleben, in dieser billigen Content-Flut, ich glaube, die wird hoffentlich auch in nicht allzu ferner Zeit ein Stück weit ebben, hoffe ich. Ja. Aber anderes Thema, wenn wir den nächsten Podcast machen. Aber generell bin ich bei dir. Ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, Kai, da du ja auch viel im Kontext von Medien gemacht hast. Und du hast es ja gerade schon erwähnt, dass wir mittlerweile Workshops digital machen über diverse Tools. Wie siehst du aktuell die Medienkompetenz der Menschen in Unternehmen, im Marketing? Wie gut sind die, um diese Medien wirklich gut auszunutzen? Zum einen, also wirklich, haben die das wirklich gut drauf? Mhm. Und zum zweiten, gehen sie damit auch souverän um? Mhm. Also sie haben die Kompetenz, sie gut zu bedienen, aber sie haben auch eine gewisse Art von Bewusstsein, von Souveränität, damit gelassen umzugehen. Wie ist da deine Einschätzung?
Das finde ich eine nicht gerade anspruchslose Frage, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich versuche, deswegen stelle ich sie dir.
Ich versuche es mal im Rahmen meiner Möglichkeiten zu beantworten. Also das sind ja im Endeffekt, die Frage hat ja zwei Grundstränge. Das ist einmal etwas, was sich fortschreibt, ist schon seit einigen Jahrzehnten, nämlich eine Fragmentierung der Medienlandschaft, die an Geschwindigkeit zunimmt. Ja, also wir hatten vor ein paar Jahrzehnten das Medium TV, das die anderen Medien ergänzt hat. Dann hatten wir digitale Medien. Dann haben sich allerdings diese Medien innerhalb auch nochmal ausdifferenziert. Du kennst auch noch die Zeit, wo es 3 Fernsehprogramme gab.
Dann absolut, ja.
Anfang der 2000er gab es wahrscheinlich schon 300 Fernsehprogramme, die man empfangen konnte. Noch dazu sind unterschiedliche Formate entstanden, die digitalen Medien selbst. Es fällt mir zum Beispiel sehr schwer, von den digitalen Medien zu sprechen inzwischen. Das heißt, wo früher die Anzahl der Medienkanäle, Übertragungswege auch überschaubar war, haben wir jetzt eine unüberschaubare Anzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, Inhalte zu empfangen, medial. Und das hat natürlich aufs Marketing extrem brutale Auswirkungen. Ich habe noch diesen Satz kennengelernt, wenn man in den 70er Jahren beim ZDF 100 Werbeminuten haben wollte, ach was, wenn man 20 Werbeminuten haben wollte, dann ist man mit einem Strauß Blumen und einer Schachtel Pralinen losmarschiert und hat 5 Werbeminuten bekommen. Das heißt also, im Endeffekt war die Möglichkeit, in Medien Marketing zu betreiben, extrem limitiert. Und das hat sich komplett gedreht. Ja, also da ist, kann man ja sagen, da ist von einem Verkäufermarkt zum Käufermarkt sozusagen, hat sich die Situation gedreht. Heute versuchen die Medienanbietende Werbezeit, Marketingzeit ja mit Hochdruck zu verkaufen. Ja. Und insofern, und jetzt komme ich auf deine, mindestens auf den zweiten Teil der Frage zurück, haben wir natürlich eine Situation, dass wir auf der einen Seite eine enorme Anforderung an die Kompetenz haben, an die Medienkompetenz. Wer will 20 unterschiedliche soziale Netzwerke gleichzeitig in ihrer Funktionsweise überblicken? Das ist ja nahezu unmöglich. Auch wenn die Unterschiede marginal sind, aber du musst dich mit Instagram auskennen, du musst dich mit Twitter auskennen, du musst dich mit Facebook auskennen, du musst dich mit LinkedIn auskennen, mit Xing, die alle ihre Spezifika haben, wenn du dort vernünftiges Marketing machen möchtest. Natürlich sind die Grundprinzipien ähnlich, aber es gelten überall nochmal andere spezifische Gesetze. Das ist die eine Seite. Ja? Das heißt, um das zu beherrschen, dieses Instrumentarium, ist enorm viel Kompetenz notwendig, die aus meiner Sicht selbst bei dezidierten Social Media Managern tatsächlich, wo ich schon feststelle, dass die Schwerpunkte haben innerhalb der unterschiedlichen Instrumente. Das ist die eine Seite, finde ich. Das heißt, dort erleben wir etwas, dass es die Anzahl der Fachleute, die für unterschiedliche neue, in dicken Anführungszeichen, soziale Medien tatsächlich Fachleute auch sind. Ja? Erstens steigt die Anzahl ja dramatisch dieser Menschen und die Schwerpunkte, in denen sie arbeiten. Das ist für eine Einzelperson aus meiner Sicht kaum noch zu überblicken. Ja? Dann hast du natürlich auch Effekte, dass zum Beispiel, auch das kennen wir bei den Medien seit Jahrzehnten, dass Medien mit den Generationen älter werden. Ja, ich höre heute noch SWR3, was ursprünglich eigentlich das Jugendradio war.
Krieg zu Uni-Zeiten, genau, da habe ich es auch gehört.
Ja, genau. Und das haben wir jetzt mit den sozialen Netzwerken. Facebook hat ja einen Altersdurchschnitt von deutlich über 40 inzwischen. Ja. Die Generation darunter ist bei Instagram, die Generation wieder darunter ist bei TikTok.
TikTok, ja.
Das heißt, auch da kommt nochmal eine Differenzierung dazu, also praktisch nicht nur über die Breite, sondern auch im Hinblick auf die Kohorten, die bedient werden, ja. Was die Komplexität nochmal zusätzlich erhöht. Im Prinzip musst du dir, wenn du ein Unternehmen bist, im Marketing eine Horde von Spezialisten unterschiedlichen Alters halten, theoretisch, ja, damit die ansprechen können. Weil es ist ja nicht nur eine Frage der Technik, es ist auch eine Frage der Tonalität dann auch. Ja. Wie spreche ich mit den Menschen und so weiter. Also das ist die eine Seite der Facette. Souveränität im Hinblick von Qualifikation. Ja, wie souverän kann ich im Marketing mit den einzelnen Medienkanälen umgehen? Und dann haben wir die Frage, wie behalte ich sozusagen die Glaubwürdigkeit? Ja, wenn ich mich jetzt auf TikTok begeben würde, hätte ich mit Sicherheit ein Problem der Glaubwürdigkeit, weil ich nicht die Sprache dieses Mediums sprechen würde. Und das würde vielleicht auch unangenehm wahrgenommen werden, weil dann jemand aus der alten Generation, genauso, wenn sich jemand aus der ganz jungen Generation jetzt in LinkedIn versuchen würde zu positionieren, hätte der wahrscheinlich auch mal Schwierigkeiten, weil dort wieder eine andere Sprache gesprochen wird. Ja. Um das ein bisschen zuzumachen, den Sack an der Stelle, eine Antwort habe ich auf die Frage, wie gehe ich eigentlich souverän und cool mit diesen Medien um, habe ich nicht. Aber ich würde auch dort wieder, und das ist eine Heuristik, die mich bisher, egal wie schnell sich die Medienlandschaft entwickelt hat, noch nie verlassen hat, ich würde versuchen, authentisch zu sein. Also der Versuch, irgendetwas krampfhaft zu übernehmen, hat die meisten Menschen, die es versucht hat, bisher immer lächerlich gemacht. Trittst du souverän auf? Trittst du mit einer gewissen Selbstironie auf? Ja, nimmst du dich selbst nicht allzu ernst? Ja, vermittelst du auch in diesen Medien einen sympathischen Eindruck, anstatt krampfhaft kompetent erscheinen zu wollen? Ja, gibst du auch mal zu, kann ich nicht überblicken, interessiert mich aber im Moment auch nicht, ja? Weil ich eine Botschaft habe zum Beispiel, dann wirst du wahrscheinlich auch in diesen Kanälen als souverän wahrgenommen werden.
Also, was du sagst, zwei, drei Anmerkungen. Das eine ist, ich habe das ja dann auch jahrelang erlebt, wenn es darum ging, in digitalen Medien zu Anzeigen zu schalten, zu werben, ist echt eine Blackbox. Ich habe vor kurzem nochmal gelesen, wie viel Marketingausgaben in welchem Kanal ankommen und weißt du, welcher immer noch die höchste Effizienz hat, im Sinne von wie viel Budget ich investiert habe und dann beim Kunden landen, es ist Print. Mhm. Und am schlechtesten schneidet ab die digitalen Medien, weil da unheimlich viele Zwischenschritte sind von Leuten, die du bezahlen musst, um die Dinge zu tracken, zu monitoren, um die auszusteuern. Ich halte es für enorm schwierig. Ja. Und der zweite Aspekt, bei dem, was du gesagt hast, auffällt, bin ich bei dir. Ich habe auch Kinder, die dann auch in anderen Medien sind. Aber wenn jede Alterskohorte ihr eigenes Medium hat, ja, dann wird natürlich jetzt mal unabhängig von den Filterblasen, die auf einer anderen Ebene, auf einer thematischen Ebene stattfinden, ist auch wahnsinnig schwierig, sich zu verständigen, ja, weil dann die TikTok-Sprache, die du erwähnt hast, nicht meine Sprache ist, ja, die dann eher von mir aus süddeutsche Sprache ist, ja, keine Ahnung, oder Zeitsprache ist. Also ich glaube, da werden wir auch nochmal ein Thema haben, ja, interessant. Ja. Ich würde mal zusammenfassen, was wir besprochen haben, Kai. Der wichtigste Aspekt war, es gibt Grenzen digitaler Formate. Je kreativer es wird, je komplexer. Oder wie du gesagt hast, wenn ich wirklich Dinge neu erfinden möchte, dann brauche ich menschliche Begegnungen. Wir werden aber in eine Hybridwelt kommen, in der wir analog und digital intelligent immer wieder reflektieren, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, neu angehen werden. Und der dritte Punkt ist, das Thema Medienkompetenz ist ein sehr schwieriges Thema, wo, glaube ich, es kaum Akteure gibt, die die gesamte Landschaft so überblicken können, dass sie wissen, okay, da gehe ich jetzt rein. Passt du so mit dabei zusammenfassen?
Absolut d'accord, absolut d'accord.
Willst du noch was loswerden?
Och, mir fällt gerade auf, ich könnte jetzt locker noch 2 Stunden hier sitzen und mich mit dir über dieses Thema austauschen. Aber wenn du mich so direkt fragst, was mir bisher immer geholfen hat, egal mit welchem neuen Medium ich es zu tun habe, ist diese Rückbesinnung auf wirklich basale Kommunikationsmodelle, insbesondere wenn es um Kommunikation geht, mit der du etwas erreichen möchtest. Ja. Und nimm ein Sender-Empfänger-Modell, nimm eine Laswell-Formel, nimm Modelle der persuasiven Kommunikation. Du hast mit diesen Modellen hervorragende Blaupausen, die sich bis jetzt im Endeffekt auf jedes Medium, was mir neu begegnet ist, wiederum anwenden ließen. Natürlich mit der entsprechenden Adaption, also zum Beispiel ja die Geschwindigkeit oder die Responsivität, die uns die sozialen Medien im digitalen Bereich gebracht haben, die sind etwas völlig Neues gewesen, hatten wir in der Form lange Zeit nicht. Nichtsdestotrotz konntest du im Endeffekt mit dieser Kenntnis von Kommunikationsmodellen im Endeffekt schnell erkennen, wo kommt es drauf an, auch in diesen neuen Medienkanälen, deine entsprechenden Schwerpunkte setzen, Stichwort Responsivität zum Beispiel. Wenn ich weiß, ich kann jetzt hier mit einem Konsumenten in Dialog treten, dann muss ich mir natürlich die Gesetzmäßigkeiten der dialogischen Kommunikation wieder vor Augen führen. Und wie läuft eine Zwei-Wege-Kommunikation, was braucht es an Argumenten im Vorfeld, wie kann ich vielleicht eine Gegenrede schon im Vorfeld in meiner Argumentation entkräften, wie kann ich das Feedback nutzen, was zurückkommt. Ja? Also schauen, was kommt an Herausforderungen, auch in den digitalen neuen Medien, die Vorteile auf jeden Fall nutzen, wie ich sie zum Beispiel jetzt auch bei der Entstehung Kreativworkshops beschrieben habe, mit diesen Whiteboard-Tools, großartige Sache. Ja? Aber immer nachschauen, wo braucht es eben welche Begegnungsform, um die optimalen Ergebnisse zu erzielen, ja, und dann die entsprechenden Konzepte draus machen. Im Prinzip reicht ein bisschen gesunder Menschenverstand, um nach wie vor gute Ergebnisse zu erzielen.
Und ich glaube, ein großes Interesse für Menschen und Neugier auf neue Themen. Ich würde es mal so sagen, das hattest du vorhin auch gesagt, es geht in der Tat um die Grundregeln von Kommunikation. Und da nehme ich natürlich jetzt in diesem digitalen Raum wahr, wenn dir die nonverbale Kommunikation fehlt, zu sehen, wie dein Gegenüber reagiert auf das, was du gesagt hast. Ablehnung oder Strahlen. Wenn dir das fehlt und diese Dimension hast du ja im digitalen Raum in aller Regel nicht, dann wird Kommunikation ungleich schwieriger, weil dann nur der Text oder die Sprache steht, ohne zu wissen, was diese Person gesamtheitlich ausstrahlt. Und das macht, glaube ich, Kommunikation sehr schwierig. Also ich erlebe schon, dass digitale Kommunikation oft für große Irritation sorgt, für Missverständnisse sorgt, weil diese nonverbale Signale nicht vorhanden sind. Aber wir werden sehen. Und wir können ja gerne mal den Marketingclub fragen, ob er dann nochmal uns eine Bühne eröffnet, das Thema mal weiter zu diskutieren, Kai. Ja, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, hat Spaß gemacht. Eigentlich auch gerne Fortsetzung. Und wenn ihr an uns Fragen habt, an Kai, an mich, dann freuen wir uns auf Feedback, auf Kommentare, und wenn ihr Anregungen habt zu neuen Podcast-Themen, dann kommt bitte gerne auf mich zu. Ich danke euch, viel Spaß und bis die Tage. Ciao.